Liebe Brüder und Schwestern, Jesus betet. Oft ist es beschrieben in den Evangelien, oder einige Male zumindest, und hier ganz ausdrücklich auch, was er denn betet, wie er zum Vater betet. Das innerste Geheimnis Jesu muss das gewesen sein, bis heute, dass er mit dem Vater eins ist, mit ihm spricht, mit ihm betet, mit ihm ist. Und so betet er hier, und dieses Gebet, das im Johannesevangelium überliefert ist, im Rahmen der Abschiedsreden, wie ein Höhepunkt, Jesus selbst, der betet, für uns betet. Sein Testament, das hier zum Ausdruck kommt, sein Sein, das hier ganz gebündelt uns vor Augen gestellt wird, was er ist, was er tut, was er ersehnt, was er möchte, in diesem Gebet wird es sichtbar für uns. Und da spricht er zuerst einmal zum Vater, und wir könnten beim ersten Hören denken, nun, da denkt Jesus nur an sich. Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Wenn wir uns aber vor Augen führen, wann denn dieses Gebet angesiedelt ist, kurz bevor er sein Leben gegeben hat. Der Weg der Verherrlichung Jesu, um den er hier bittet, ist ein Weg, der über das Kreuz führt, hin zur Auferstehung und zur Heimkehr Jesu. Auferstehung und Christi Himmelfahrt, Heimkehr zum Vater. Heimkehr dorthin, wo er eigentlich nie weggegangen ist, und doch hat er sich erniedrigt, er ist einer von uns geworden. Der Schöpfer wurde zum Geschöpf, wie wenn der Tischler zum Tisch wird. Ein unendlicher Unterschied. Und doch, er überspringt diesen Unterschied, um uns zu zeigen, dass wir dafür geschaffen sind, ganz mit dem Schöpfer zu sein, ganz mit Gott zu sein, der uns geschaffen hat aus nichts anderes als aus seinem inneren Sein, aus Liebe. Aus Liebe gibt es uns. Weil er uns liebt, sind wir von Anfang an geliebt. Das ist der Grund unseres Seins und auch der Grund, wie wir oder die Art, wie wir zur Herrlichkeit gelangen. Was den Menschen schön und herrlich macht, ist nichts anderes als, wenn er liebt. Wir können es mit anderen Worten sagen, wenn er dem anderen hilft, dem Nächsten liebt, wenn er fair ist, wenn er solidarisch ist, wenn er sein Leben einsetzt. Alles nichts anderes als das Geheimnis, für das wir geschaffen sind. Was im Wesen Gottes Wirklichkeit ist, von Anfang an, die Liebe. Und so ist Jesus Mensch geworden. Und wenn er bittet, verherrlicht zu werden, dann bittet er um nichts anderes, als dass in ihm sichtbar wird, wie er schon immer ist und wozu der Mensch, der er ja auch geworden ist, berufen ist, aufzublühen in der unendlichen Schönheit der Seele, die Liebe ist. Das ist unsere Berufung, nicht weniger und nicht mehr. Das ist unsere Berufung und sie kommt, ich möchte sagen, vom Himmel her, von Gott her, der eben so ist und uns nach ihm, nach seinem Angesicht, nach seinem Abbild geschaffen hat, fähig und gerufen zur Liebe. Und so kommt Jesus, um uns da hineinzuhelfen. Und wir nennen das Erlösung. Er löst uns heraus aus aller Verfangenheit in die Lieblosigkeit. Und wir dürfen erkennen, dass er das tut. Und gleichzeitig anerkennen, dass wir das brauchen. Einen Erlöser. In allen Kulturen der Welt, in allen großen Religionen der Welt, sucht man danach, wie kann man mit Gott im Frieden sein? Wie kann man mit dem Leben im Frieden sein? Vor allem möchte ich hier natürlich nennen die guten Religionen. Ich spreche nicht von den Azteken und anderen, die zu diesem Zwecke Menschen umgebracht haben, um eine bösartige Gottheit zu versöhnen. Aber schauen wir zum Beispiel auf den Buddhismus. Dort ist es doch so, dass der Mensch, der Buddhist, erkennt, dass er gut sein will und versucht, gut zu werden. Und er versucht es in eigener Anstrengung, und wenn es nicht gelingt, dann ist es nach der Vorstellung, muss es noch einmal probiert werden, in einem Wiederleben, was dann aber eigentlich die Folge eines missglückten Lebens ist, fast schon wie eine Strafe, die auf sich genommen wird nach dieser Vorstellung, um doch gut zu werden. Von Jesus her ist das Leben ein anderes. Es ist in sich ein Leben, das uns geschenkt wird, damit wir zu ihm finden. Und zwar nicht allein dadurch, dass wir selbst uns anstrengen und endlich alles richtig machen. Diese Anstrengung ist wichtig, natürlich. Wir müssen uns bemühen, das Gute suchen. Aber wir dürfen auch erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir jemanden brauchen, der von Gott her uns hilft, der von Gott her gesandt ist, um uns zu helfen, mit Gott in seinem Geist zu leben, der Liebe gemäß zu leben. Wir brauchen den, der uns rettet, und das ist der Messias, auf Griechisch der Christus, Jesus Christus. Wir dürfen ihn brauchen und wir brauchen ihn, den Retter, der uns aufhebt. Und war das nicht schon immer so in unserem Leben? Auch unter uns Menschen haben wir es nicht gebraucht, dass die Eltern uns gesagt haben, es ist wieder gut, es ist verziehen. Dass wir bei den Lehrern erlebt haben, sie verzeihen, wenn etwas nicht recht war. Auch bei Freunden, dass wir erleben, sie verzeihen. Wir brauchen das und wir können das. Verzeihen und Verzeihung annehmen, das gehört zum Menschen, weil wir eben keine Heiligen sind, weil wir noch nicht vollkommen sind, wohl auf dem Weg dorthin und erkennen, dass das das Richtige wäre. Deswegen können wir verzeihen und um Verzeihung bitten, Verzeihung empfangen. Und so ist Jesus der, der uns herausholt aus aller Verfangenheit in die Lieblosigkeit, als einzelne Personen, als gesellschaftliche Gruppen, als Nationen, überall dort, wo Dinge lasten von der Vergangenheit. Da kommt er, der Retter und Erlöser, um uns aufzuheben, um uns zu erheben zum Leben wieder neu in seinem Geist. Und so stehen wir jetzt am Pfingsten oder vor Pfingsten, nach Christi Himmelfahrt, in dieser Zeit, in der wir schauen, wie Jesus zum Himmel aufgefahren ist, uns die Zukunft weist, unsere Zukunft, ganz mit Gott zu sein und gleichzeitig die Zeit, in der er uns bittet, zu beten um dieses Leben mit dem Geist, dass wir leben können, gemäß Gott, gemäß dem, wie er uns geschaffen hat, gemäß dem, wie allein wir wirklich aufleben können, in seinem Geist, in seiner Liebe. Und so stehen wir hier und erleben, dass Jesus für uns betet. Vor seinem Kreuz, vor seiner Auferstehung hat er so gebetet. Und ganz am Schluss hören wir dann die Worte: Ich bin nicht mehr in der Welt, aber Sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Sie, das sind wir, für die er betet, für uns, die wir ihn kennen und für jeden Menschen, der nur irgendwie das Gute sucht, seinem Gewissen zu folgen sucht, der ihn auf verborgene Weise doch schon kennt. Für sie bittet er. Und dann sagt er, ich bin nicht mehr in der Welt, aber Sie sind in der Welt. Ist das nun ein Egoismus Jesu? Er fährt in den Himmel auf, in die Herrlichkeit Gottes, in den ewigen, unendlichen Frieden bei Gott und uns lässt er hier? Man könnte es fast so verstehen, aber so ist es nicht gemeint. Denn er sagt, derselbe Jesus sagt im Matthäus-Evangelium ganz am Ende, ich bleibe bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Sein in den Himmel fahren ist nicht ein Weggehen von uns, auch wenn es heißt, dass er ganz im Himmel ist. Und umgekehrt könnten wir uns fragen, wenn wir hier bleiben, ist das dann ein Zurückgelassensein oder vielleicht sogar eine Strafe, ein Unzustand, den wir überwinden sollen? Ist diese Welt nur ein Jammertal, wie es manches Mal heißt, auch übrigens in christlichen Liedern? Nein, das ist sie nicht. Sie ist gut und schön geschaffen. Jeder von uns ist ein unglaubliches Wunder Gottes. Die Natur, die Schöpfung, all das zum Staunen und wunderbar. Hier zu sein in dieser Welt ist ein Geschenk, ist keine Strafe. Ist ein Geschenk und ein Auftrag. Ein Auftrag, eben nicht von dieser Welt her zu leben, sondern von Gott her. Von Gott her zu lernen, mit seinem Geist das Gute zu tun. Würden wir das nicht, würden wir auf dieses Gute nicht achten, nicht danach streben, nicht all diese Eingebungen, die andauernd unser Herz erreichen, das Gute doch zu tun, würden wir sie missachten, dann würden wir so leben, wie Johannes sagt, von der Welt leben. Von der Welt, die nicht mehr von der Liebe her denkt, sondern nur noch von der Macht des Stärkeren. Die nur noch in einem Kampf gegeneinander schaut, wer denn wohl der Beste ist, wer die besten Überlebenschancen hätte. Und der Mensch ist absolut in dieser Gefahr, so zu leben, als wäre kein Gott. Als gäbe es die Liebe nicht als eigentliche Ordnung. Als gelte es nur darum, selbst das Bessere, den besseren Platz zu erobern. Als wären die anderen nur Mittel für meinen Zweck, den besten Platz zu haben. Die Welt ist sehr in der Gefahr. Wir brauchen nur in die Nachrichten zu schauen. Die Welt braucht den Geist Gottes. Und wir finden ihn, wenn wir uns ihm öffnen. Er kommt nicht wie ein Despot, nicht mit Gewalt. Er kommt nur, wenn wir ihn erbitten. Und deswegen bitten wir in diesen Tagen ganz besonders um die Gabe des Heiligen Geistes, der uns lehrt zu lieben, der uns lehrt, in dieser Welt nach der Ordnung Gottes zu leben, für die die Welt geschaffen ist. Und so ist dieser Begriff der Welt, den Johannes manches Mal so negativ belegt, gegenüberzustellen dem Begriff der Schöpfung. Er hat uns geschaffen, das ist gut. Wenn wir ihn vergessen, wenn wir die Liebe vergessen, dann ist nicht mehr lange alles gut. Und so brauchen wir den Herrn, der für uns betet, der für uns eintritt, damit wir mit ihm in dieser Welt wirken können, gemäß seinem Wesen, gemäß der Liebe, gemäß unserem Wesen, denn dafür sind wir geschaffen. Und so möchte ich Sie einladen, in diesen Tagen ganz im Besonderen einfach Gott zu bitten, dass er uns lehrt, mit ihm zu leben, von seinem Geist belebt, in dieser Welt zu wirken. Das brauchen wir. Jeder Einzelne, ja die ganze Welt, braucht diesen Geist. Amen.